Gute, liebe Hörerinnen, wir haben so ein kleines Problem mit dem Ton. Kai, was ist denn da passiert?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich es dir sagen. Aber ja, leider hat sich mein Mikrofon irgendwie im Laufe der Folge heute verabschiedet. Ich habe tatsächlich alles versucht, mit dem Tonprogramm irgendwie noch das so hinzubiegen, dass es sich einigermaßen gut anhört. Aber ja, wir haben doch einiges an Toneinbußen gehabt und deswegen können wir heute leider nicht die gewohnte Tonqualität liefern, die ihr von uns gewöhnt seid. Bitten, das zu entschuldigen, aber ja, wir wollten einfach jetzt nicht die komplette Folge nochmal neu schneiden, das wäre einfach zu viel Aufwand gewesen.
Ja, also ab der 36. Minute bis eine Stunde 12. Minute, also die 72. Minute, ist es leider nicht so, wie ihr es gewohnt seid. Und das Problem ist halt ganz einfach, dass diese PubMeeple-Challenge, man kann sie halt nicht nochmal neu machen oder noch nicht mal zurückspulen, sondern wir hätten es komplett neu machen müssen. Von daher, ja, sorry.
Ja, sorry dafür, auch von mir. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hat man doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai. Du, sag mal, wie wollen wir eigentlich unsere Spiele von 2025 ranken?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass das jetzt nicht wieder so eine Standard, wir machen die nächste Top-Liste und ranken unsere Spiele so ein bisschen.
Das wäre jetzt die dritte in Folge dann, ne?
So ungefähr, ne? Das,
Ja.
deswegen habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich bin ja doch auch ein bisschen so unterwegs auf YouTube, Facebook, Instagram und gucke mir natürlich auch so ein bisschen an, was andere Content Creator so machen. Und was tatsächlich fast niemand macht, bis auf, muss ihn mal wieder erwähnen, Becky, beste Grüße, hat jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren mal diese sogenannte PubMeeple-Challenge gemacht. Und ich weiß, dass so das der ein oder andere Content Creator mal gemacht hat. Und ich fand es irgendwie eine coole Sache. Ich fand das extrem unterhaltend, mir anzugucken, damals beim Becky von der Nische. Und habe gedacht, das wäre doch eigentlich eine coole Möglichkeit für uns, mal anders an diese Sache ranzugehen und zu sagen, wir machen jetzt nicht unsere, das sind die Spiele, die wir gespielt haben und das ist unsere Top-Liste, sondern wir ranken die quasi live und vergleichen die quasi so ein bisschen live gegeneinander.
Finde ich, ist eine coole Idee. Können wir gerne so machen.
Ja, cool.
Ja, wie viele Spiele haben wir denn, über die wir uns jetzt unterhalten wollen?
Also insgesamt auf der Liste stehen jetzt 24 verschiedene Spiele. Wir hatten uns ja im Vorrang der Folge schon so ein bisschen unterhalten, hatten noch, ja, ich sag mal, das kleine oder andere, ein oder andere kleinere Spiel rausgenommen. Wir hätten jetzt auch noch weitere Spiele, die wir zum Beispiel nicht zusammengespielt haben, sondern in unterschiedlichen Gruppen oder so mit dazu nehmen können. Aber wir wollten es jetzt A, ein bisschen schlanker halten und B, eben auch wirklich nur die Spiele mit reinnehmen, die wir auch zusammengespielt haben. Und da kommen wir jetzt auf 24.
Ja, also ich finde, gerade bei diesen so ein paar kleineren Spielen wäre es halt in einem gewissen Maß diesen Spielen unfair gegenüber. Und ja, ich denke, so macht es auch Sinn.
Genau. Also vielleicht für die, die diese sogenannte PubMeeple-Challenge noch gar nicht kennen. Es gibt eine Webseite, wo man das machen kann, pubmeeple.com. Und da, ja, stellt man quasi eine Liste zusammen von Spielen, die man ranken möchte. Und dann gibt es wie so Duelle, Spiel gegen Spiel. Und das haben wir jetzt schon mal so ein bisschen versucht zu simulieren. Wir haben jetzt, ich glaube, über 60 verschiedene Duelle jetzt bei den 24 Spielen. Und basierend darauf kalkuliert ihr quasi ein Algorithmus dann so eine Art Top-Liste. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und die Idee ist wirklich, dass wenn wir die Spiele miteinander so ein bisschen dann gegeneinander duellieren lassen, dass wir da wirklich auch nochmal ein bisschen über die Spiele sprechen. Wir haben ja über die meisten der Spiele auch eine Folge gemacht und oder werden eine Folge dazu noch machen und werden dann auch so ein bisschen versuchen, schon wirklich darauf einzugehen, okay, welches Spiel würden wir jetzt wirklich behalten und welches würden wir verkaufen von den beiden, wenn die jetzt wirklich, sage ich mal, in so einer Live-Challenge gegeneinander antreten würden. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Ja, das ist ja auch die Prämisse, unter der Becky das vor, oh Gott, ich glaube vor 2 Jahren gemacht hat, dass er einfach gesagt hat, welches Spiel sollte dann den Schrank verlassen. Und das kann halt dann auch dazu führen, dass es vielleicht nicht das bessere Spiel gewinnt, sondern weil man vielleicht das Setting noch haben möchte oder weil man die Art von Spiel noch haben möchte im Vergleich zu was anderem zum Beispiel.
Richtig.
wenn man sagt, das ist jetzt der beste Boss-Battler, den wir haben, um mal wieder das alte Thema zu nehmen. Und deswegen lassen wir diesen Dungeon-Crawler halt lieber gehen, zum Beispiel.
Genau, also vielleicht noch einen letzten Satz von mir jetzt. Da sind jetzt natürlich auch ein paar Spiele drin, die wir eher so als, ja, ich sag mal, Prototypen gespielt haben. Ne? Jetzt Earth, 2053, Tipping Point, Neon Hope, Rogue Angels. Aber wir haben die ja wirklich sehr, sehr lange alle gespielt, beziehungsweise sehr, sehr oft auch. Weswegen wir uns ja jetzt im Nachhinein dazu entschieden hatten, die auch mit aufzunehmen, weil die ja wirklich auch zu, ja, mehr oder weniger zu unserem Podcast ja mit dazugehört haben. Und die Idee war ja auch so ein bisschen einen Rückblick zu machen, was haben wir gespielt und wie schätzen wir die Spiele alle so ein bisschen ein.
Ja. Und die Prototypen, die wir gespielt haben, waren ja auch zu dem Zeitpunkt, also vielleicht nicht das volle Spiel, aber in der vollen Mechanik vorhanden. Also wir haben ja nicht ein komplett runtergedampftes Spiel oder irgendwas gespielt. Wir haben vielleicht nicht das finale Artwork gehabt. Wir haben vielleicht nicht die volle Spielbreite gehabt, wie bei Neon Hope, wo es nur dieses erste Kapitel war. Aber wo wir trotzdem ja dieses erste Kapitel komplett so gespielt haben, wie es später dann auch sein wird, mehr oder weniger. Von daher habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Vielleicht, bevor wir anfangen, nochmal ein kleiner Hinweis auf unser Geburtstagsgewinnspiel. Also das hier ist ja so ein bisschen die Erweiterung unserer Geburtstagsfolge und deswegen nochmal der Hinweis, dass wir auch ein Gewinnspiel gerade am Laufen haben. Wir verlosen ja für unsere Community 3 schöne Spiele, die wir uns rausgesucht haben. Das ist einmal Robinson Crusoe, das ist Under Our Sun. Und wir hatten uns noch entschieden, Heldenqueste als drittes Spiel zu verlosen. Und dieses Gewinnspiel, das, korrigier mich, wenn ich mich irre, 24. Januar, haben wir gesagt, nehmen wir als Deadline, oder?
Korrekt.
Ja. Und wenn ihr da Interesse an den Spielen habt, geht am besten in unsere Folge dazu. Wir haben eine Gewinnspielfolge gemacht. Hört euch an, wie ihr dran teilnehmen könnt. Ja, und dann könnt ihr euer Ticket in den Lostopf werfen, sozusagen. Und dann würde ich jetzt sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir ohne große Umschweife einsteigen.
Würde ich auch sagen, ja. Ich habe richtig Bock drauf. Freue mich wirklich schon auch jetzt lange auf die Folge heute. Und würde sagen, ja, wie du sagst, wir legen direkt los. Ihr müsst euch das so vorstellen, Lars und ich sitzen jetzt quasi beide vorm Bildschirm, beziehungsweise ich teile meinen Bildschirm hier. Und wir sehen jetzt quasi gleich die ersten Duelle und wir lesen euch das natürlich immer ein bisschen vor, versuchen aber auch gleichzeitig irgendwie dann auch Kapitelmarken zu setzen mit den Spielbildern, sage ich mal, die dann auch eben miteinander duellieren.
Genau, also wenn alles funktioniert, seht ihr die Duelle in eurem Podcatcher, in eurer Podcast-App, wo auch immer, angezeigt. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie es soll.
Alles klar, dann starten wir jetzt die Challenge. 62 Comparisons, sagt jetzt die App. Okay. Ihr habt ja hoffentlich ein bisschen Zeit mitgebracht. Holt euch noch einen Kaffee, was zu essen. Kann eine Weile dauern, glaube ich.
Let's go.
Und es fängt direkt sehr interessant an. Oh. Wir haben das erste Duell mit Neon Hope gegen One Hit Heroes. Lars.
Oh, das tut mir direkt zum Anfang weh. Neon Hope, ein Spiel, in das ich gerade auch für nächstes Jahr noch sehr viel Hoffnung setze. Wo ich auch richtig Bock drauf habe, was mir auch sau viel Spaß gemacht hat, als wir es gespielt haben. Also, wir hatten ja auch mit Dominik jetzt erst vor ein paar Wochen ein Interview gehabt. Super cooles Setting, Storytelling-Spiel, schönes Branching wohl, was ich noch, ja, mich drauf freue, es zu erleben. Insgesamt vom Gameplay sehr interessant. Ja, und dagegen One-Hit Heroes, wo ich auch einen richtig großen Sweetspot habe, muss ich sagen. Oh, das tut mir echt schon jetzt schwer. Das fällt mir echt schwer.
Das suggeriert jetzt schon, wie schwer das werden wird, glaube ich. Dass, ja, wir haben zu beiden Spielen ja Folgen auch jeweils gemacht. Und ich muss wirklich sagen, beide Spiele haben mir extrem viel Spaß gemacht. Ist natürlich jetzt ein sehr schwieriger Vergleich, ne? Wenn du Neon Hope vergleichst mit One Hit Heroes, so ein bisschen Boss-Battler, One-Shot, mit Storytelling, Kartenspiel. Das ist schon arg schwer, das zu vergleichen. Aber wenn wir jetzt wirklich, ne, wenn ich dir jetzt, Lars, die Pistole auf die Brust setzen müsste und dir sagen würde, okay, du musst dich jetzt für eins von beiden Spielen entscheiden, das in deinem Schrank bleibt, für welches würdest du dich entscheiden?
Neon Hope.
Ja, ich glaube, ich würde da mitgehen. Gar nicht unbedingt gegen One-Hit Heroes die Entscheidung, sondern eher wirklich, weil wir, glaube ich, beide auch so gespannt sind, auf was Neon Hope noch so mit sich bringen wird. Und ich glaube, One-Hit Heroes wäre auch noch mal stärker, glaube ich, so in dem Ganzen, für mich zumindest, wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr Content hätte. Ne? Also ich glaube, das ist ein bisschen die einzige Schwäche, die wir auch in der Folge rausgearbeitet hatten, wenn es vielleicht noch so ein paar mehr kleinere Stories geben würde, respektive Kampagnen oder ne, von diesen Bossen einfach, das wäre cool und dann hätte es deutlich mehr Replayability, vielleicht noch den einen oder anderen Charakter mehr, dann wäre es, glaube ich, auch wirklich noch enger gewesen, aber so würde ich, glaube ich, auch sagen, Neon Hope, oder?
Ja, ist auch im Grunde der Grund. Ich denke, ich habe so das Gefühl, bei One-Hit Heroes habe ich von dem, was sie liefern, halt alles erlebt, während Neon Hope für mich noch das größere Versprechen und mehr das ist, was mich interessiert und deswegen ich es behalten würde. Ja. Let's go with Neon Hope.
Alright.
Das nächste Duell. Wer uns kennt, weiß, warum ich lache. Also auf der einen Seite haben wir Eldritch Horror. Das ist ein Abenteuerspiel im Lovecraft-Universum, was wir ja beide sehr mögen als Setting. So schön Horror und so ein bisschen düster. Man hat jederzeit diese Angst, die da schwelt. Ich versuche gerade bewusst positiv zu sein. Artwork, vom Artwork her finde ich es richtig gelungen. Generell vom Spielprinzip finde ich es auch echt okay. Der unfassbare Lackfaktor ist es, der mich da so richtig abstößt. Aber das wissen ja, glaube ich, auch alle, die Folge von uns gehört haben dazu. Ich glaube, da haben wir sehr ausführlich begründet, warum es nichts für uns ist.
Ja, auf der anderen Seite haben wir Space Alert, ein Echtzeit-Programmierspiel, kann man sagen, von Vladar Fatil, einer ja auch meiner großen Lieblingsautoren mit Mage Knight und Severton hat er ja auch gemacht, was jetzt ja letztes Jahr in Essen auch eine Neuheit war. Und wer Space Alert noch nicht kennt, da solltet ihr definitiv mal reinschauen, meiner Meinung nach. Das haben Lars und ich auch lange gespielt. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann im März, wenn ich mich richtig erinnere. Und
auf den Kanaren.
Haben das wirklich auch, genau, auf den Kanaren, stimmt, ja. Und haben auch, also eine Folge dazu wird es auf jeden Fall auch geben. Das ist wirklich ein cooles Ding und macht halt viele Dinge einfach so ein bisschen, wie es wenige andere Spiele meiner Meinung nach machen. Und macht schon enorm Fates, vor allem, wenn man eben auf Echtzeitspiele steht. Ich finde, das transportiert schon sehr gut. Auch dieses Setting, dieses Sci-Fi-Setting, wo du versuchst eben die Alien-Invasoren, sag ich mal, abzuschießen und so. Und das halt gegenüber einem Eldritch, du hast gerade schon gesagt, Lars, dass wirklich ja von der Immersivität lebt, von der vom Artwork, von der Narration, von den Encountern, die du hast, von dem, was du so erlebst und so. Ich erinnere mich gerade, letztes Jahr hatten wir auch noch mal, nachdem wir ja nicht so gute Erfahrungen gemacht hatten vor anderthalb Jahren, auch noch mal eine Partie gespielt, wo sogar du ja auch rausgegangen bist und gesagt hast, hey, ich hatte eigentlich die ersten 2,5, 3 Stunden auch richtig viel Spaß.
Ja, absolut. Es hat es dann halt hinten raus mit einer Eskalation kaputt gemacht, die so unnötig war, in meinen Augen. Also.
Ja, ich glaube, ich würde mir da einfach auf der Seite von Eldritch Horror ein bisschen mehr noch Möglichkeiten wünschen. Gerade diese Szenarien, du spielst 3,5, 4 Stunden und dann hängt alles irgendwie an einem Würfelwurf oder du ziehst eine random Karte und kannst im Prinzip nichts dagegen tun und gehst unter. Das ist das, was mich auch, glaube ich, am meisten stört. Wir hatten ja auch mit Kobo, glaube ich, schon kurz darüber gesprochen vor ein paar Wochen, dass er feiert das Spiel ja auch total ab. Und ich weiß, auch Arkham Horror hat ja ganz viele große Fans auch. Aber das ist was mich einfach enorm gestört hat in dem Spiel.
Ja, also für mich ist es ein eindeutiger Win für Space Alert, wenn ich jetzt wirklich für uns überlegen müsste.
Ja, ich glaube für mich auch. Gerade wenn wir auch überlegen, was wir ja auch dieses Jahr noch so auf den Tisch bekommen wollen mit Arkham Horror Kartenspiel, Arkham Horror Second Edition. Das sind ja wirklich auch Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, vor allem halt von der Narration her, vom Thema her. Von daher, gehen wir mit Space Alert, oder?
Ja, Space Alert.
Alright, der nächste Vergleich, der ansteht, ist Bombbusters gegen Lands of Galzir. Das könnte unterschiedlich nicht sein, glaube ich.
Also, das, boah, ich habe mir ja schon so Gedanken gemacht, was so für Duelle kommen könnten, aber das sprengt so ein bisschen den Rahmen meiner Vorstellungskraft. Also Bombasters, okay. Wir haben das Spiel des Jahres, des letzten Jahres, der letzten Messe, oder das amtierende Spiel des Jahres, sagen wir es mal so. Zu zweit hat's, ja, wir haben noch keine Folge dazu gemacht, wir werden noch eine machen, deswegen, ich versuche mal nicht zu viel vorzugreifen. Es ist ausreichend herausfordernd, es ist knifflig, aber es macht auch Spaß. Es hat so ein paar Schwächen, die man auch nicht unter den Tisch fallen lassen kann, in meinen Augen. Aber und alles in allem, finde ich, ist es ein gelungenes Spiel. Und das ist ja auch nicht ohne Grundspiel des Jahres geworden. Oder siehst du das anders? Also das ist jetzt so ein Fall, da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten, weil wir ja für die Folge uns noch so ein bisschen das aufsparen. Da kenne ich deine Meinung nicht so wirklich, aber ich denke, dir hat es auch ganz gut gefallen, oder?
Ja, wie du sagst, ich glaube, es ist nicht umsonst das Spiel des Jahres geworden. Das wird einfach nicht jedes Spiel, glaube ich. Das muss schon irgendwie in seinen Mechaniken funktionieren und auch tragen und auch über Dauer. Ich finde, was man wirklich sagen muss, ist, dass der Content, der in dieser ja doch relativ kleinen Box drin ist, ist schon wirklich krass. Also ich glaube, 66 verschiedene Szenarien mit 5, 6 verschiedenen Boxen, die auch immer neue Twists mit reinbringen, das macht Bombas, das finde ich schon krass, wenn ich es jetzt mal mit Wanted Heroes vergleiche, wo du eine ähnlich große Box hast, wo, sage ich mal, inhaltlich lang nicht so viel drinsteckt und von der Replayability auch, das macht Bombas da schon enorm gut. Auch ich möchte jetzt natürlich nicht so viel von meiner Meinung schon jetzt hier spoilern. Wie du sagst, es hat ein paar offensichtliche Schwächen, aber alles in allem ist es schon ein echt cooles Spiel. Man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Ne? Wir hatten ein Kommunikationslimit, ähnlich wie auch bei Skyteam ja schon, was ja das Spiel des Jahres im Jahr davor war. Und ja, also alles in allem funktioniert es echt gut und es hat auch echt Spaß gemacht. Man muss sich halt, wie gesagt, darauf einlassen, auf dieses Kommunikationslimit und doch ein bisschen puzzleartiges, abstraktes Game Design meiner Meinung nach. Aber vom Spaßfaktor her bin ich da komplett bei dir.
Und demgegenüber steht ein anderes Spiel, über das wir noch eine Folge machen müssen. Also das haben wir in Essen gespielt tatsächlich. Also die beiden sind so auch so Meta verbunden. Das eine haben wir in Essen gekauft, das andere haben wir in Essen gespielt. Das haben wir nach unseren Messebesuchen auf dem Hotel gespielt. Und ich muss sagen, da könnte meine Aussage nicht unterschiedlicher sein, was zum Beispiel diesen Punkt angeht mit, da funktioniert alles oder da funktioniert vieles. Weil bei Lands of Galzir funktioniert für mich nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja, ich möchte auch jetzt noch gar nicht so viel von der Folge her spoilern, aber also Lens of Galzir kann ja wirklich gar nichts, außer gut aussehen. Also das ist schon wirklich, also
aber das tut's.
Ja, sehr, das gut aussehen tut's und es hat auch vom Artwork her wirklich bringt's was Frisches, Neues rein, was wir so jetzt auch relativ selten hatten, meiner Meinung nach. Also das muss man wirklich sagen, von Artwork und von Komponenten her kann man da definitiv nicht meckern, sieht wirklich schön aus. Auch die Texte sind gut geschrieben. Es soll ja auch wirklich eher ein Story-driven, es schimpft sich ja Story-driven Open-World-Game. Und das ist es schon auch, aber es ist halt wirklich unfassbar stumpf von den Mechaniken her. Ne? Du hast halt wirklich, also ich bewege mich einen Schritt, lese. Ich bewege mich einen Schritt, lese, mach eine Probe. Ich bewege mich einen Schritt, lese. Mach eine Probe, lese, mach eine Probe, ich bewege mich einen Schritt. Und mehr ist es halt leider am Ende nicht. Da werden wir aber ja in der Folge nochmal im Detail drauf eingehen. Ja, ja. Für mich tatsächlich, muss ich wirklich sagen, eine der großen Enttäuschungen von unserem Spielejahr 2025 leider.
Ja, und ich hatte mich so drauf gefreut, weil Artwork, Storytelling, da war ja vieles, was so meine Tickboxen eigentlich tickt. Und boah, das hat mir so wehgetan, das zu spielen und zu erleben, leider. Also, boah, ja. Schade eigentlich. Aber für mich auch hier ein eindeutiger Sieger, Bombasters.
Eindeutig. Ja, und wir haben uns ja wirklich auch noch lange durch Lands of Galzir durchgequält, muss man ja wirklich sagen. Also wir haben es jetzt nicht an einem Abend und dann irgendwie aufgegeben, sondern wir haben es ja drei, vier Abende wirklich auch gespielt, waren deutlich über ein Dutzend Stunden, glaube ich, auch an Spielzeit. Und es hat einfach nicht getragen. Und das ist einfach wirklich gameplay-mechanisch einfach wirklich gar nichts. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Bombasters, der eindeutige Sieger.
Das nächste Duell ist Maximum Apocalypse gegen Sleeping Gods. Über das eine Spiel haben wir eine Folge gemacht, Sleeping Gods. Über das andere Spiel noch nicht. Wir haben es gespielt. Es ist sozusagen aufnahme-ready fast. Wir müssen noch ein, zwei Mal anspielen, aber wir sind schon relativ. Also du hast ja sehr gut schon erlebt, weil du es auch noch in anderen Spielegruppen gespielt hast. Ich habe, denke ich, auch einiges gesehen davon. Von daher, denke ich, kann ich mir auch da so ein kleines Urteil schon mal erlauben. Ich fange vielleicht mit Maximum Apocalypse an, wenn du möchtest. So das Setting finde ich echt cool. Es ist so in diesem Endzeit-Weltuntergangs-Setting. Du hast es oft mit Fallout verglichen vom Setting her, finde ich halt, bin ich komplett dabei. Es ist so kartenbasiert, so papierkartenbasiert, man dreht dann so Orte um, erlebt auf den Orten ein bisschen was. Aber auch One-Shot, ist es eine Kampagne? Nee,
es sind verschiedene Szenarien.
Also One-Shots und man hat halt Aufträge oder einen Auftrag, den man erfüllen muss und dann geht man rein und hat verschiedene Orte, die man erlebt und dann, ja, erledigt man seine Aufträge und versucht wieder zu entkommen aus der Gegend sozusagen. Hat für mich echt cool funktioniert, hat auch echt Spaß gemacht, es zu spielen. Das ist auch eins, das wir mit hatten auf dem Kanal.
Stimmt.
War so ein Spiel, was wir, glaube ich, nach Tainted Grail haben wir das angefangen zu spielen dann. Nachdem uns Tainted Grail verloren hatte.
Richtig.
Also war dann eine richtig coole Abwechslung, hat auch echt Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Ich finde, Maximum Apocalypse ist ein cooles Spiel. Ich mag das echt gerne und würde es auch, glaube ich, nicht verkaufen. Das ist wirklich so ein Ding, für mich wie so eine Art auch Gateway-Game, würde ich fast sagen. So gerade für so, ich habe das auch schon mit einem guten Kumpel von mir gespielt, der so mit Brettspielen relativ wenig am Hut hat. Das hat auch wirklich super funktioniert. Einfach weil das Szenariendesign funktioniert. Du hast eine gewisse, ne, diese Map-Tiles, die du aneinander legst, die sind alle randomisiert. Du kannst sie auch teilweise sogar so hinlegen, wie du möchtest. Und ja, du musst halt, ja, ist so ein bisschen wie, ist tatsächlich, ich vergleiche es ganz gerne mit Fallout, weil du halt, du musst Ressourcen sammeln, du musst Menschen retten, du musst gegen Zombies kämpfen, du hast Exploration. Es ist jetzt wirklich nicht so das storygetriebene Spiel, aber so das, was es an Mechaniken hat, finde ich, das funktioniert echt gut und ich packe das immer ganz gerne auf den Tisch, gerade so mit so Newcomern, die noch nicht so viel im Brettspiel-Kontext zu tun haben.
Ja, und auf der anderen Seite Sleeping Gods, musste ich gerade über deinen Satz nachdenken, das Spiel, das dich am meisten enttäuscht hat bei Lands of Galzir, da muss ich schon fast überlegen, ob es sich nicht einen ganz harten Kampf liefert mit Sleeping Gods. Wir haben dazu ja auch eine Folge gemacht und es ist unfassbar hübsch vom Artwork. Es ist krasses Storytelling, das Buch ist ein riesengroßes Ding, wo du ganz viel erleben kannst eigentlich an diesen Orten. Und dann funktioniert es halt für mich gar nicht. Das war echt, das war für mich auch das war ein großer herber Schlag für mich, das Spiel.
Absolut, und während ich eben gesagt habe bei Maximum Apocalypse, dass das ein Spiel ist, was ich definitiv nicht verkaufen würde, weil ich das immer gerne nutze für so Newcomer im Brettspiel-Universum, habe ich Sleeping Gods bereits verkauft. Ja, sogar an Hörer hier aus unserer Community. Und wie du sagst, ja, es hat einfach mechanisch nicht gezündet. Es waren viele Sachen, die uns ja auch gestört hatten, vor allem im Kampf, der dann so unnötig komplexified war irgendwie, aber auch so dieses Ganze, du spielst 8, 9 Charaktere alle irgendwie parallel, die du dann aufteilen musst und so. Es macht viele Sachen wirklich interessant. Du sagst, du hast eben angesprochen, das Artwork ist super schön, auch wenn man bedenkt, dass das ja von einem Typen mit seiner Frau, glaube ich, da gezeichnet wurde. Aber ja, mechanisch war es für uns, glaube ich, wirklich einfach ein ziemlich großer Fail, leider.
Ja, und daher bin ich auch hier. Also so diese bisherigen Runden waren dann doch relativ eindeutig bislang. Bin ich eindeutig bei Maximum Apocalypse.
Ja, ich fand das erste war bisher noch am schwersten, Neon Hope gegen One Hit Heroes, aber ja, hier bin ich auch auf jeden Fall bei Maximum Apocalypse. Okay, der nächste relativ schwere Vergleich, weil der Vergleich so ein bisschen hinkt. Wir haben jetzt das Duell Earth 2053 Tipping Point und Galaxy Defenders. haben wir ja also Earth als Prototypen gespielt, aber den wirklich sehr intensiv, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube locker an 6-7 Abenden über mehrere Stunden und Partien hinweg. Also da sind bestimmt 15-20 Stunden reingeflossen. Beste Grüße an den Dario, den Entwickler von Crimson Company, der Firma, dem Verlag des Spiels. Das ist schon ein cooles Ding. Das ist schon relativ vergleichbar auch so ein bisschen mit diesem E-Mission-Spiel von Matt Leacock, was ja vor 2 Jahren den Kennerspiel des Jahrespreis gewonnen hat, mit so einem relativ unverbrauchten Setting, ne, Umweltschutz gegenüber Umweltverschmutzung und so, und du musst Sachen ausspielen mit Karten und so, und da hast du dieses Balancing-Tipping-Board, sag ich mal. Ja, vielleicht, weiß nicht, Lars, ob du noch mal ein paar Sätze über das Spiel verlieren willst, aber es hat uns ja schon wirklich auch Spaß gemacht.
Ja, also ich finde gerade das mit dieser Wippe, das war halt für mich was komplett Neues, was ich so noch nie gesehen habe. Man hat halt so eine Wippe und sammelt auf der einen Seite Verschmutzungspunkte, auf der anderen Seite, weiß gar nicht, wie die ja heißen, Saving Points irgendwie, also so grüne Marker, und versucht dann damit diese Wippe auszubalancieren mit sowohl guten als auch mit schlechten Aktionen. Hat mir echt cool gefallen und es hat halt für mich auch noch so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil wir ja auch dann mit Dario diskutiert haben, was so die Mechaniken angeht, was so die Regeln angeht, haben so ein Review von den Regeln auch gemacht. Es war so einer der Prototypen, wo wir am meisten auch investiert haben an, in Anführungsstrichen, Mitarbeit. Von daher für mich ein ganz besonderer Platz auch, ehrlich gesagt. Und ja, auf der anderen Seite glaube ich, eines der Spiele, die du mir als am wärmsten ans Herz gelegt hast, wenn man es so sagen möchte. Auch eines von, glaube ich, Beckys Favorites, Galaxy Defenders. Wie möchte man es beschreiben? Eigentlich ist es ein Skirmisher, oder? Also ein Gefechtsspiel.
Ja.
Es geht so ein bisschen über Missionen. Wir haben uns relativ schwer getan, reinzukommen. Wir haben auch einen ziemlich dummen Fehler gemacht. Wir haben irgendwie abends 22 Uhr an so einem Wochenendtrip haben wir angefangen, die Anleitung zu lesen. Und das ist halt wirklich ein unfassbar harter Brocken, wenn man damit komplett neu anfangen will. Hat uns schon ein bisschen eingeschläfert, aber dann das Gameplay hat Spaß gemacht. Es ist hart, muss man auch sagen. Es verzeiht wenig. Wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum es Becky so mag. Man muss viel richtig machen, man darf sich da keine Schwächen erlauben und spürt halt, was man falsch macht, sofort. Also sowohl sofort als auch später. Also es kann sein, du machst, nach einer Stunde merkst du, dass du vor einer Stunde einen Fehler gemacht hast und du kannst kaum noch was dagegen tun. Also echt richtig harter Knochen. Mir eigentlich ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Mir hat so ein bisschen dann den Spaß geraubt, aber auch die Charakterentwicklung oder der Ausbau hat Spaß gemacht. Die Missionen selbst waren eigentlich auch cool, die waren schön abwechslungsreich. Es hat auch so ein bisschen eine Story, die das Ganze verbunden hat. Also es war jetzt nicht nur simples Single-Shots aneinandergereiht und das Ganze Kampagne genannt, sondern es hat schon auch einen Überbau gehabt, der sinnig war. Es ist schwer. Es ist für mich ein sehr schweres Duell.
Ja, also ich glaube, die große Stärke meiner Meinung nach von JD, von Galaxy Defenders, ist halt wirklich meiner Meinung nach das Szenariendesign. Ich finde, es war extrem stimmig, so wie das Szenario aufgebaut war, mit der Art und Weise, wie Gegner auch dazugekommen sind und gespawnt sind, etc. Und B, das, was es halt wirklich großartig macht, meiner Meinung nach wie vor, obwohl das Spiel ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist halt dieses ganze Skript der Gegner. Und dass die Gegner sich anders verhalten, je nachdem, in welcher Entfernung du dich zu ihnen befindest und so. Und das kann natürlich schon sehr puzzelig sein, ne? Und auch hart, wie du es gerade schon beschrieben hast. Aber ich finde, das ist was mir an dem Spiel extrem Spaß gemacht hat. Dieses Tüfteln so, wo bewege ich mich jetzt hin und kann ich vielleicht den Gegner platt machen oder können wir es zusammen irgendwie schaffen, bevor er sich irgendwie dann doch auf uns bewegt, je nachdem, wo wir uns befinden und so. Das macht es schon meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr unique und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Von daher, für mich wäre das tatsächlich doch eher Richtung Galaxy Defenders, das Duell hier.
Ich könnte schon mitgehen, aber immer mit der Prämisse, dass für mich Earth immer so einen ganz speziellen Sweet Spot in meinem Herzen haben wird. Aber ja, bin ich dabei.
Alles klar. Dann gehen wir mit JD und sagen beste Grüße an Dario und weiterhin viel Erfolg mit Earth Tipping Point. Uff. Okay, es geht weiter mit schweren Duellen. Wir haben Under Our Sun, wo wahrscheinlich eines der Spiele und einer der Verlage mit Tabletopper Games, die wahrscheinlich hier auf unserem Podcast mit am meisten genannt wurden. Und Under Our Sun tritt an gegen Gloomhaven, Pranken des Löwen. Auch ein sehr interessantes Duell, oder?
Auf jeden Fall. Gloomhaven, Pranken des Löwen. Bringt eigentlich alles mit, was wir mögen. Wir haben eine ausgedehnte Kampagne, wir haben ein paar richtig coole Mechaniken dabei. Oh, das war so eines der, war das das erste Spiel sogar? Ich glaube, es war das erste Spiel, mit dem wir so richtig angefangen haben, oder?
Ja. Ja, nach so ein paar kleineren mit Pandemic und so, Paleo, aber ja.
So die erste große Kampagnen-Ding. Und wir haben es bis heute noch nicht aufgenommen. Es ist eigentlich eine Schande. Es hat schon am Anfang richtig Spaß gemacht und es verliert uns dann halt auf die Dauer. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich dazu viel Schlechtes sagen will, weil eigentlich ist es kein schlechtes Spiel. Es hat halt uns irgendwie verloren.
Es ist ja auch sehr gut gerankt insgesamt, ne? Ich glaube, auf BGG ist es immer noch irgendwo in Top 20 oder so unterwegs auch, das Gloomhaven, Pranken des Löwen. Was man ja wirklich sagen muss, was es super macht, ist wirklich die Einführung in dieses ganze, in diese ganzen Gloomhaven-Mechaniken. Weil du halt wirklich ich glaube, 5 Szenarien, die wirklich ein Tutorial sind, wo in jedem Szenario quasi ein bisschen mehr mit dazukommt, mehr an Mechaniken, mehr an Karten, die du dazu kriegst, mehr an Character Progression, die du hast. Also das ist tatsächlich für mich so einer der Beweise, dass Tutorials in Brettspielen gut umsetzbar sind. Das war so eines der ersten Spiele, finde ich, die wir hatten, die das wirklich sehr gut gemacht haben.
Das stimmt.
Ich glaube, wo es mich vor allem verloren hat, dann relativ schnell, ist dann so dieses, wie soll ich sagen, es wurde dann einfach repetitiv. Du wusstest halt immer schon mehr oder weniger, was die Monster machen und am Ende sah halt der Dungeon ein bisschen anders aus, aber du hast trotzdem halt immer wieder dasselbe gemacht. Du hast die Karten meistens in derselben Reihenfolge gespielt, auch wenn ich dieses Konzept mit, du hast eine obere Aktion, du hast eine untere Aktion, immer noch wirklich unique finde. Ich habe ja jetzt angefangen, mit einer anderen Gruppe Frosthaven zu spielen. Da war ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen gehypt auf diese ganze Mechanik. Aber so dieses Szenariendesign und auch die Unterschiedlichkeit der Gegner und der Szenarien selbst, das hat mich irgendwann komplett verloren, leider.
Ja. Ich glaube, was dem Spiel ganz gut getan hätte, wäre eine Fail-Forward-Option. Weil ich glaube, so richtig verloren hat es uns, als wir in einem Szenario dann 5-mal festhingen und nicht weiterkamen. Und du hast halt keine Chance. Du musst halt durch und gewinnen, auf gut Deutsch. Und das, boah.
Richtig.
Auf der anderen Seite, um mal auf den Kontrahenten einzugehen, Under Our Sun. Wir haben auch ein schönes Endzeit-Szenario, was mir persönlich sehr gefällt. Abenteuer-Survival-Exploration-Game. Ich weiß nicht. Also mir hat es persönlich schon gefallen. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem ein oder anderen Kampagnendesign oder Szenario-Design. Hab aber auch schon, das ist jetzt ein Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir die Jungs von Tabletopper Games halt so gut in Anführungsstrichen kennen. Wir haben ja jetzt schon mal Blick in kommende Szenarien haben können und damit ist es für mich schon ein ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen. So ein bisschen diese Ressourcenknappheit ist halt ein ständiger Druck, den du hast, der auch hart ist, muss ich sagen. Also es ist jetzt auch kein Spiel, was man jetzt so schnullibulli runterspielt, um es mal so zu sagen. Also es ist schon, hat auch schon seine Härten und ist in einer gewissen Form knifflig. Aber hat auch schöne Szenariendesigns dabei. Und das eine, das wir gespielt haben, ohne jetzt zu spoilern groß, hat uns ja beide komplett abgeholt. Du weißt genau, welches ich meine.
Ja.
Und in dem Szenario hat es halt so krass seine Stärken gezeigt, dass es mich an der Stelle komplett überzeugt hat halt.
Ja, also ich glaube, es gibt ein paar Sachen.
Es ist halt so ein bisschen Nee, mach du. Ich hätte jetzt nur noch einen Kritikpunkt gesagt, den muss nicht sein.
Nee, ich glaube, es gibt einfach so ein paar Sachen, die wir ja auch in der Folge so ein bisschen analysiert hatten, die uns nicht so gut gefallen hatten. Ne? Du hast jetzt eben schon ein paar Sachen angesprochen. Ich glaube, so generell dieses Thema, dass das Artwork finde ich großartig. Ich finde, es sieht super aus und die Box ist klasse. Da haben sie wirklich einen großartigen Job gemacht. Und dann, wenn du dann Map-Tiles explorst, da hatte ich, glaube ich, auch so ein, zwei Kritikpunkte, dass du ja immer dann, nachdem du sie explored hattest, irgendwie randomized eine Anzahl an Bewegungsschritten ausgeben musstest, die irgendwie relativ willkürlich war, meiner Meinung nach, also unabhängig von dem, was jetzt auf dem Map-Teil drauf war, was du erkundet hast. Und das Gleiche galt dann da auch eben für diese Cubes, die du dann drauflegst, für die verschiedenen Ressourcen, Wasser etc., die dann auch meiner Meinung nach immersiv oft nicht so viel Sinn gemacht haben, einfach weil du, keine Ahnung, du bist halt an eine Tankstelle gekommen und hast halt kein Benzin gekriegt, sondern, keine Ahnung, Schusswaffen. Mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber da waren halt so ein, zwei Themen, die mir halt irgendwie da so ein bisschen gefehlt haben. Und eben, was du auch schon gesagt hast mit dem Szenario-Design, trotzdem das Letzte, was wir gespielt haben und auch jetzt das Neue, wo wir schon reingeguckt haben von dem neuen Content-Pack, da freue ich mich auch extrem drauf. Von daher für mich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welches Spiel müsste gehen, würde ich auf jeden Fall sagen, Gloomhaven und Under Our Sun gewinnt.
Das ist eigentlich krass, oder? Hätte man vor einem Jahr auch nicht gedacht, um das mal so zu sagen.
Das stimmt, ja.
Aber bin ich bei dir. So, dann wären wir beim nächsten Duell und ich glaube, das könnte eines sein oder das erste sein, bei dem wir nicht einig werden. Jedenfalls nicht so schnell.
Da bin ich wirklich gespannt, weil wir reden jetzt von Agemonia gegen Machina Arcana. Das ist ein sehr interessantes Duell. Das Agemonia ist ja die Folge auch gerade in der Mache. Das haben wir ja wirklich extrem lange gespielt. Ich habe 40, 50 Stunden sowas in dem Dreh. Da wird die Folge ja kommen, auch auf jeden Fall noch bevor die Gamefound-Kampagne starten wird. Ist ja wirklich ein Klopper, ne? Muss man wirklich sagen, auch von der Box her. Kein Vergleich zu der Box von Machina Arcana. Also Materialschlacht meiner Meinung nach. Eher so ein storygetriebenes, ja, ich weiß gar nicht, Abenteuerspiel, würde ich sagen, oder? Dungeon-Crawler, Abenteuer-Explorationsspiel, Open-World, wie auch immer man es nennen mag.
Ja. Und gerade weil wir die Folge ja im Grunde die Aufnahme vor der Brust haben, wenn du es so willst, muss ich jetzt echt aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr spoilern. Wirklich tolle Geschichte, aber wie du es gesagt hast, boah, ist das eine Materialschlacht. Es ist halt wirklich dann fiddelig. Teilweise Material, wo man sich denkt, ist es wirklich notwendig? Ist es vielleicht ein bisschen übertrieben? Und damit nimmt so ein bisschen den Spielspaß, finde ich, an der Stelle. Aber alles in allem wirklich ein rundes Spiel, was echt auch wirklich Bock gemacht hat, es zu spielen.
Ja.
Und auf der anderen Seite Machina Arcana. Auch eines unserer absoluten Lieblingssettings, ja, mit diesem Lovecraft-Setting. Auch an sich schön umgesetzt. Es hapert für mich an der Immersion, muss ich sagen. Ansonsten, es sind One-Shots. Gut, wir haben auch dazu eine Folge aufgenommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mal nachhören. War auch eine unserer ersten Folgen noch. Folge 2. Und es hat auch Spaß gemacht zu spielen. Ich würde jetzt lügen, wenn es anders wäre. Und gerade wenn es dann hinten raus zu dem Bosskampf ging, hat der wirklich auch Sinn gemacht und war gut eingebunden. Aber zwischendrin fand ich es, hat es seine Tiefen und Höhen und Tiefen, also mehr Tiefen als Höhen, muss ich ganz ehrlich sagen. Möchtest du noch zu Machina was sagen, bevor ich ein Urteil für mich mal versuche? Weil ich weiß, es ist eines deiner Lieblingsspiele, das ist deswegen.
Machina Arcana finde ich wirklich ein großartiges Spiel. Es hat natürlich in den Szenarien, die wir jetzt vor allem gespielt hatten, auch wirklich seine Längen. Das ist wirklich fast kein Spiel, das ist fast kein Abendspiel mehr, weil du für so ein Szenario mit den ganzen Storykarten mal locker 5-6 Stunden brauchst. Also wenn du zu zweit, haben wir es ja meistens gespielt, das ist mir fast schon zu lang. Aber ich würde dir tatsächlich ein bisschen widersprechen hinsichtlich Narration und Immersion in das Setting. Ich finde, ich habe mich da sehr gut abgeholt gefühlt. Zum einen, weil du ja auch immer wieder Encounter hast und Monster, die ja wirklich auch wirklich vielfältig sind. Es gibt ja über 50 verschiedene Monster, die alle irgendwelche coolen Twists haben. Das haben wir, wenn du das mal mit Agemonia gerade in dem Bereich vergleichst, ist das eigentlich nicht miteinander zu vergleichen, weil das, was die Monster bei Machina Arcana machen, ist so viel cooler und abwechslungsreicher als das, was in Agemonia passiert. Und ich finde auch, das, was halt Machina Arcana so ein bisschen unique macht, ist halt dieses ganze Item-Looting und wie du dann auch mit den verschiedenen Items, die du halt bekommst, dass du die miteinander auch irgendwie zusammenbauen kannst und anlegen kannst und so. Das finde ich schon sehr einzigartig, habe ich so bisher in kaum einem anderen Spiel gesehen. Und das halt in Kombination mit den Monstern fand ich schon echt ein cooles Ding. Wie gesagt, ich finde halt von der Länge der Szenarien her fand ich es wirklich lang. Und klar, es ist jetzt nicht so ein Ding, was eine kontinuierliche Story erzählt am Ende des Tages.
Ja, das ist halt gerade der Punkt, den ich halt auch meinte mit Immersion. Du weißt ja, und auch alle Zuhörer, die uns öfter hören, wissen ja, ich bin dieser Story-Guy. Und ja, wir haben interessante Encounter und auch überraschend und die auch ganz, ganz interessant sind, die aber dann oft mit dem, was wir spielen sozusagen, relativ wenig zu tun haben. Wir gehen so rechts von einer Map in eine andere Map und kriegen einen Encounter, der uns sagt, oh, wir steigen jetzt tiefer in den Dungeon. Und dann ist es aber auch nicht, dann ist es halt eine genauso aussehende Map wie die andere. Weißt du, das war so ein bisschen, und das ist halt, finde ich, das, was Agemonia an der Stelle deutlich besser macht, was so diese Charakterstory, die du erlebst, diese übergeordnete Story, die du erlebst. Das muss ich schon sagen, hat mir schon echt Spaß gemacht auf der Ebene.
Ja.
Und deswegen wäre tatsächlich mein Take Agemonia, und ich weiß, dass es bei dir nicht so ist. Und ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen.
Das ist absolut richtig, ja. Also da tue ich mich schwer, weil, also ich bin komplett bei dir, dass die Story in Agemonia wirklich großartig ist, ja. Vor allem die Story der Charaktere. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass die Story, die Hauptstory, da haben sie uns ja schon auch verloren, oder? Also ich
ja,
fand
schon.
Die jetzt schon. Also auch vom Writing her, das ist alles irgendwie solide, aber
mir hat tatsächlich auch die Charakterstory mehr Spaß gemacht als die übergeordnete Story, das stimmt. Da bin ich bei dir.
Und ansonsten, so vom Szenariendesign her, finde ich halt Machina Arcana stärker. Vom Looting her ist wahrscheinlich Agemonia stärker, weil du halt relativ wenig Loot in Machina Arcana findest, weil es einfach zu wenig Werkbänke und Sachen, mit denen du interagieren kannst, findest. Es ist super schwer. Ich bin auch d'accord damit zu sagen, wir gehen mit Agemonia.
Ich mache dir mal einen Vorschlag. Wir gehen mit Machina Arcana, weil es das speziellere Spiel ist und wir eher noch was in der Agemonia-Richtung finden werden als in der Machina Arcana-Richtung.
Das glaube ich auch.
Und wenn die Vorgabe ist, was würden wir verkaufen, um breit aufgestellt zu sein, würde Machina Arcana mehr Sinn machen.
Ja, macht Sinn. Machen wir so.
Okay, darauf lasse ich mich jetzt ein. Nächstes Duell, Sky Team gegen Rogue Angels. Beide Spiele mochte ich anfänglich sehr. Sky Team Spiel des Jahres 2024, ja, ne? Ja. Ich musste gerade mal auf die Jahreszahl unten rechts gucken und dann kurz zurückrechnen. Ja, Spiel des Jahres 2024, auch mit einer relativ, in Anführungsstrichen, einfache Mechanik, trotzdem sehr abwechslungsreich, was mir unglaublich gut gefallen hat. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, das zu spielen, und zwar sowohl mit dir als auch als sozusagen Gateway-Game, also mit Teilen meiner Familie, mit meiner Frau. Und hat auch immer funktioniert, relativ easy reinzukommen, und dann durchaus kann es knifflig sein, es zu lösen in späteren Szenarien, aber es ist nie unfair und es ist immer eine ganz coole Mechanik, hat halt so ein bisschen diesen Twist, dass man nicht drüber reden kann, über das, was man macht. Das ist aber halt in dem Spiel gelegen. Von daher musstest du ja auch selbst zugeben, dass es trotzdem funktioniert, oder?
Total.
Und ich glaube, dir hat es auch Spaß gemacht, als wir es gespielt haben.
Ich fand es überraschend erfrischend, muss ich sagen. Ich hatte ja so ein bisschen meine Bedenken schon vorher geäußert, bevor wir es gespielt hatten, hinsichtlich des Kommunikationslimits. Aber Ich finde, es funktioniert trotzdem sehr gut. Meiner Meinung nach auch nochmal deutlich besser als Bombbusters, was ja durchaus vergleichbar ist, was das Kommunikationslimit angeht. Aber ich finde, das ist halt kein Ding, was du 5 Stunden am Stück spielst. Ne? Das ist schon so ein Ding, du spielst halt ein paar Flughäfen mal für eine Stunde, anderthalb. Wie du gerade gesagt hast, es funktioniert super als Gateway-Game. Da würde ich das auf jeden Fall auch immer mal wieder rausholen. Ist in dem Kontext natürlich super schwer vergleichbar mit Rogue Angels am Ende des Tages. Ne?
Auf jeden Fall. Rogue Angels, sensationelles Setting mit diesem Raumpiraten-Ding, haben wir auch als Prototyp gespielt, aber als voll spielbarer Prototyp. Ne? Sie hatten uns, es war alles an Gameplay-Material vorhanden für die ersten, Gott, 3 Kapitel, wenn ich mich nicht komplett irre.
5 Kapitel,
okay. Was echt ausreichend Spielzeit war, um das Spiel kennenzulernen. Die Maps haben mir jetzt optisch nicht so gefallen, dir dafür umso mehr. Ich fand es vom Gameplay her, fand ich es abwechslungsreich und hat Spaß gemacht. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann unfassbar repetitiv wurde, finde ich. Also, wie du sagst, Sky Team ist kein Spiel, was man mehrere Stunden spielt. Und Rogue Angels hat sich dann halt auch zu einem Spiel entwickelt, was ich nicht mehr mehrere Stunden spielen wollte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Gebe ich dir recht, ja. Ich finde, ich habe so 2, 3 große Kritikpunkte bei Rogue Angels am Ende des Tages. Das ist zum einen, dass sich das schon nach 4, 5 Szenarien unfassbar repetitiv angefühlt hat. Weil du hattest zwar ein anderes Design der Map, die du ja auch in so einer Art Ringbuch spielst, in so einem großen Ringbuch. Und das sah zwar alles irgendwie anders aus, aber am Ende hast du trotzdem immer wieder das Gleiche gemacht. Du bist rein, hast einen Computer gehackt, Gegner sind gespawnt, hast die Gegner weggeklatscht, nächstes. Bist rein, hast einen Computer gehackt und so weiter. Und das war dann schon irgendwann nach 4, 5 Szenarien, die wir dann gespielt hatten. Wir haben es ja auch alles gespielt, mehr oder weniger, was wir da hatten. Hat sich das schon da schon repetitiv angefühlt. Das ist so das eine. Das andere, was wir auch gar nicht verstanden hatten, ist diese Gegneraktivierung. Das nehmen wir mal an, du hast 5 Gegner auf der Map. Es haben sich immer nur 2 aktiviert, was für mich vollkommen überhaupt keinen Sinn gegeben hat. So, das sind so die 2 Dinge.
Ja, wo selbst wenn du neben einem der Gegner gestanden hast, hat er sich nicht aktiviert.
Richtig. Und das sind so die 2 Dinge, wo ich finde, das ja, hat es da für mich leider auch ein bisschen gekillt. Was ich finde cool fand, also so generell das Szenariendesign, so wie die Gegner, ne, wie heißt, ich erinnere mich an dieses eine Szenario, wo wir irgendwo gespawnt sind und irgendwelche Bot-Roboter sich bewegt hatten. Die haben aber immer ihre eigene Bewegung ausgeführt, es sei denn, sie haben uns irgendwann entdeckt und dann haben sie quasi ein anderes Skript bekommen. So, das fand ich ganz cool, diese verschiedenen Skripte, die die Gegner hatten. Was aber dann das dann gekillt hat, ist halt die Aktivierung der Gegner. Und was ich auch noch ganz cool fand, ist diese Cooldown-Mechanik der Karten. Ja, du konntest die ja dann so einslotten, basierend auf den Karten, die du gespielt hast, auf deinem Character-Tableau. Und dann musstest du ja warten in so einem Cooldown-Mechanismus pro Runde, bis du sie wieder benutzen konntest. So, das waren so diese 2 Elemente, die ich bei Rogue Angels sehr cool fand. Alles in allem, weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Pistole auf die Brust, würde ich vermutlich eher Sky Team behalten und vielleicht noch die Turbulenzen-Erweiterung dazu besorgen, als jetzt Rogue Angels.
Da wäre ich dabei. Vielleicht noch ein Punkt zu Rogue Angels, den ich auch cool fand, war dieses eine Mechanik, die dann ich in letzter Zeit immer häufiger dann begegnet bin, dieses, dass deine Lebenspunkte keine Lebenspunkte sind, sondern dass dein Kartenslot sich verstopft und also dass du so Fail-Karten in dein Board bekommst, was das verstopft und du mehr oder weniger bewegungslos wirst, um dann irgendwann in einen Side-Counter reinzufallen. Fand ich hat bei Rogue Angels halt ziemlich gut funktioniert, muss ich fairerweise sagen. Und war mal so ein erfrischend anderes Ding.
Das stimmt. Und wo du das jetzt gerade erwähnt hast, das in Kombination auch mit dem Zeitlimit. Wir hatten ja ein Rundenlimit auch bei Rogue Angels. Und ich fand, normalerweise bin ich ja kein Riesenfan davon, aber ich finde, hier hat es immersiv halt extrem viel Sinn gemacht. Weil du hättest halt sich sonst die ganze Zeit im Kreis drehen können und so. Und hier hat es halt Sinn gemacht. Ne? Du hast zum Beispiel, ich erinnere mich noch an dieses eine Szenario, wo du einen Computer gehackt hast und dann ist der Alarm angegangen und du hattest dann noch 4 Runden Zeit zu fliehen zum Beispiel. Ja. Das fand ich immersiv, sehr, sehr sinnvoll und da hat für mich dann das Rundenlimit auch extrem viel Sinn gemacht, was es oft in anderen Spielen für mich eben nicht so hat. Und das hat aber Rogue Angels auch gut gemacht.
Ja, aber am Ende gehe ich mit. Ich bin ja eh ein großer Freund vom Sky-Team. Hab auch echt, ehrlich gesagt, echt Bock auf die Erweiterung. Und mal gucken, ob wir die uns nicht vielleicht irgendwann mal zulegen und dann nochmal eine Runde Sky-Team auf den Tisch bringen.
Ja, die Folge steht ja auch noch aus.
Ja, wir haben so vieles, was wir eigentlich mal aufnehmen müssten. Ja. Uiuiui.
Aber gut, dann gehen wir mit Sky-Team und gucken mal, was das nächste Duell uns bringt. Und das ist das erste Spiel, was sich jetzt mittlerweile mal wiederholt.
Oh.
Und zwar Neon Hope, das hatten wir eben schon. Mhm. Und tritt an gegen Escape from Stalingrad Z.
Ja.
Ja, Neon Hope gewinnt, können wir weitermachen.
Ja, also es tut mir so leid, das zu sagen, weil ja trotzdem auch da eine Entwicklung dahinter steckt und Leute ja Herzblut daran hatten. Und ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch Leute, denen das gefällt, aber für mich hat Escape from Stalingrad Z gar nicht funktioniert. Fiddelig, kleinteilig, überhaupt nicht immersiv an der Stelle gewesen für mich. Hat mich überhaupt nicht gekriegt. Ich weiß nicht, das war für mich so einer der größten Gesamtfails, was so... Ich hatte auch keine großen Erwartungshaltungen dazu, weil ich es einfach gar nicht kannte, aber es hat mich komplett gekillt. Also ich glaube, es ist kein Spiel, bei dem ich so schnell dabei war, zu sagen, lass uns mal wegtun wieder.
Leider, ja. Weltkriegssetting mit Zombies und das so ein bisschen als Wargame. Ja, für mich hat es auch gar nicht funktioniert und wirklich sehr extrem schade, weil wie du sagst, es steht natürlich auch irgendwie ein Designstudio und ein Designer dahinter. Wir hatten einen super, super netten Kontakt mit Raybox Games, die ja die Macher des Spiels sind. Ich habe ja tatsächlich auch von denen ein Spiel gebackt, das irgendwann noch ankommen sollte im Laufe dieses Jahres, Gates of Niflheim, was ja eher so ein bisschen im Wikinger-Mittelalter-Setting spielen sollte, was ja eher so unseres ist, glaube ich. Wir hatten ja von denen wirklich auch das Escape from Project Rise noch bekommen, was ja wirklich more of the same ist quasi wie Stalingrad, was wir auch schönerweise noch verlosen konnten in einer unserer Gewinnspiele. Von daher super netter Verlag, super netter Kontakt, das Spiel leider wirklich nicht geil. Und deswegen können wir das Duell, glaube ich, relativ kurz machen und Neon Hope gewinnen lassen, oder?
Ja. Das einzig Positive, was man wirklich sagen muss, ist, dass es vom selben Publisher ist, der ein Katzenspiel im Zulauf hat sozusagen.
Weißt doch, wie es heißt.
Katzen von Mont Saint-Clair oder so ähnlich, ne?
Mont Saint-Michel, ja.
Mont Saint-Michel.
Okay. Lassen wir das.
Gott, ich bin kein
Franzose. Also Neon Hope gewinnt.
Nee, aber die Katzen sind der einzige positive Punkt. Neon Hope gewinnt. Oh, und Stalingrad Z bleibt und tritt an gegen One-Hit Heroes.
Das können wir auch kurz machen, oder?
Können wir eigentlich auch sehr kurz machen, ja. Da ist One-Hit Hero das deutlich bessere Spiel in meinen Augen.
Absolut. Brauchen wir gar nicht mehr viel drüber zu sagen. Wir haben über beide Spiele geredet. One-Hit Hero ist einfach das deutlich bessere Spiel für uns.
Auf jeden Fall.
Okay.
Space Alert gegen Descent Legends of the Dark.
Ja, ich glaube, das wird auch relativ schnell. Über Space Alert haben wir ja eben schon gesprochen. Ist schon eins meiner Spiele, wo ich sage, dafür, dass das Spiel ja wirklich schon extrem alt ist, ja irgendwie fast schon 15 Jahre auf dem Buckel, es funktioniert immer noch extrem gut mit diesem Echtzeitmechanismus, mit dieser Audiospur, die dir dann sagt, wann, wo die Raumschiffe kommen und so. Space Alert, einfach ein cooles Ding, sollte jeder irgendwann mal irgendwie gespielt haben. Ich finde es wirklich ein cooles Ding. Und ja, Descent Legends of the Dark hat immer irgendwie einen Platz in unserem Herzen, glaube ich, weil unsere erste Podcast-Folge letztes Jahr am 13. Januar, glaube ich, kam es raus, eine Woche nach der Kanalvorstellung. Ja, wir hatten da ja wirklich auch eine lange Folge zu gemacht und wir waren da ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, ich würde es schon super gerne nochmal spielen, deswegen ich es auch noch nicht verkauft habe. Aber dann eben vor allem im ja deutlich schwereren Schwierigkeitsmodus, einfach weil mir es dann irgendwann zu langweilig wurde tatsächlich vom Szenario-Design her. Ich weiß, dass du da ein bisschen einen anderen Blick drauf hattest, aber alles in allem ist Descent, Legenden der Finsternis, Legends of the Dark ein großartiges Spiel.
Für mich, da muss ich, verrate ich glaube ich gar nicht zu viel und greife nicht zu weit vor, aber für mich eines der besten Spiele, was wir 25 gespielt haben, nach wie vor. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es das erste Spiel war, was mich so richtig gekriegt hat, storytechnisch, weil da finde ich es nach wie vor großartig. Ob ich es dadurch so vielleicht ein bisschen verkläre sozusagen, aber für mich überragendes Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Die App super eingebunden. Die hat auch funktioniert. Ich kann außer dem Baum nichts Schlechtes sagen. Ich kann nicht über Descent reden, ohne den Baum zu erwähnen.
Also ich finde auch, dass Descent natürlich meiner Meinung nach so ein Role Model ist, wie eine App-Einbindung smart funktionieren kann in einem Brettspiel. Es spart super viel Upkeep, Bookkeeping-Aufwand, und du hast aber trotzdem noch meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, ich glaube, dem stimmst du auch zu, genug Brettspiel, was du am Ende des Tages hast. Und ich finde, diesen Sweet Spot hat Descent, Legends of the Dark, meiner Meinung nach getroffen. Und wie gesagt, ich finde es ein absolut großartiges Spiel und ist definitiv was, was ich mir wirklich wünschen würde, nochmal zu spielen mit dir. Mal gucken, wann und ob wir dazu jemals kommen werden, aber da hätte ich schon auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Von daher, in dem Duell gegen Space Alert gewinnt, ist Descent für mich der klare Gewinner.
Ja, und vielleicht auch nochmal meine zwei Worte zu der App. Also nur durch die App ist ja die Exploration der Map, so wie sie läuft, überhaupt möglich. Also ich kann mir nicht kaum vorstellen, wie du das paper-based machen möchtest. Von daher, ich bin komplett dabei.
Ja.
Beim nächsten Duell wird es auch wieder ganz interessant. Es tritt einer der neuen Sterne am Himmel, Bombbusters, gegen einen der alten Sterne am Himmel, Pandemic, an. Das ist ein cooles Duell eigentlich. Bombbusters haben wir alles so gesagt, denke ich. Pandemic, ja, Matt Leacock, ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen, nach wie vor. Es hat ja schon, Gott, wie alt ist das, Kai? Hilf mir, du weißt sowas immer.
2011 oder sowas, würde ich jetzt sagen, spontan.
2011.
Aber aus dem Kopf wissen tue ich es nicht, aber das ist für mich neben Maximum Apocalypse eines der Gateway-Games, die ich auspacke, wenn Leute mich fragen, hey, hast du mal ein kooperatives Spiel, was vielleicht nicht ganz so komplex ist, dann ist Pandemic, und wir reden hier wirklich von dem Base-Game Pandemic, das ist einfach immer noch ein gutes Spiel. Macht immer ein Bedrohungsmanagement-Spiel, macht extrem viel Spaß. Es hinkt natürlich so ein bisschen in der Replayability, es ist nichts, was du 4 Partien in Folge spielst, aber mal so eine Partie in einer Einstiegsrunde oder so, finde ich, da ist Pandemic einfach immer noch echt gut.
Ja, also war ja auch eines der ersten kooperativen Spiele. Also ich glaube, 5 Minutes Dungeons haben wir vorher noch gespielt und dann haben wir schon Pandemic in demselben Urlaub gespielt. Also war auch sozusagen für mich Gateway Game, wenn man es so möchte. Hat Spaß gemacht, nach wie vor. War auch herausfordernd, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so zu easy, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also für mich, ich bin mal ganz mutig und sage, für mich gewinnt Pandemic das Duell.
Wirklich? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Doch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, also welches...
für mich hätte tatsächlich Bombbusters gewonnen.
Echt? Wegen der Replayability oder?
Ja, weil es einfach ein bisschen moderner und frischer ist. Ne? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Pandemic ist von 2008. Habe doch noch ein paar Jahre jünger gemacht, als es eigentlich ist. Also hat fast 20 Jahre auf dem Buckel. Das merkt man natürlich schon auch. Ne? Es ist...
Klar.
Es gibt mittlerweile ja unzählige Varianten auch. Du bist auch alt, das stimmt.
Ah, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich meine, auf der anderen Seite, ich habe mir halt Bombbusters auch gekauft. Ich zwar in dieser alten Tradition, dass ich mir das, oder alten Tradition, die wir jetzt zweimal gemacht haben, dass ich mir das Spiel des Jahres auf der Messe kaufe. Klar hat es auch Spaß gemacht. Aber irgendwie, wenn du dir jetzt vorstellst, welches davon wirklich wegzugeben, würdest du Bombbusters als Gateway-Game oder würdest du Pandemic ersetzen durch Bombbusters als Gateway-Game?
Guter Punkt, ja. Bombbusters ist natürlich auch ein Gateway-Game, wie du sagst. Und ich glaube, wenn ich mich, also ein bisschen Foreshadowing jetzt, aber wenn ich mich jetzt zwischen Bombbusters und Skyteam entscheiden müsste, wäre Skyteam auf jeden Fall das Spiel, was ich eher behalten würde, auch mit diesem Kommunikationslimit, als Bombbusters. Und daher kann man schon sagen, dass Pandemic hier wahrscheinlich eher bleiben würde. Ja, so können wir gerne uns drauf vereinbaren.
Okay. Spannendes Duell. Oder vielleicht gar nicht so spannend. Maximum Apocalypse gegen Tainted Grail. Ich sag immer schon, meine Bewertung des Duells merke ich gerade, bevor wir überhaupt gesagt haben, was das Duell ist. Ich hoffe, dass die Leute schnell genug auf den Kapitelmarkenanzeiger gucken. Ja, Maximum Apocalypse, hast du schon viel zugesagt, habe ich schon alles gesagt, was wir so sagen könnten. Tainted Grail war erst eine der krassen Überraschungen für mich und dann einer der großen Enttäuschungen über die Dauer. Also das war so ein Spiel, das hat die ersten 10, 15 Stunden echt Spaß gemacht. weil es echt frisch war. Es hat eine coole Story erzählt. Es hat sich vom Gameplay her cool angefühlt für mich. Diese Entdeckungen, die man auf den Karten, wenn man sie umgedreht gemacht haben, die Entscheidungen, die man dann getroffen hat, das hat echt Spaß gemacht und wurde dann, umso länger wir es gespielt haben, wirklich zerrig und langweilig und gipfelte in diesem Gralssuche, in diesem Labyrinth, was für mich komplett nicht funktioniert hat.
Ja, das haben wir ja wirklich auch lange gespielt. Ich glaube, zwischen 30 und 40 Stunden sind da mindestens reingeflossen. Ja. Und ich bin bei dir. Ich hatte am Anfang, war ich auch wirklich gehypt. Da hatte ein super Tutorial. Du bist gut in die Mechaniken reingekommen. Es war wirklich nicht schwer, obwohl es einiges an Tiefgang auch hat. Ich finde den Kampf wirklich sehr erfrischend, wo du ja diese Kartensymbole aneinander legst und mehrere Kartenkombinationen dann ausführen kannst und so. Das finde ich wirklich ein cooles Element, was Tainted Grail hatte. Und auch diese Exploration auf der Map. Dann hast du diese Menhire, die du dann anzünden musstest. Aber das ging dann halt auch einher mit diesem Problem des Grinds, dass du ja wirklich immer wieder dann Ressourcen sammeln musstest, die Menhire wieder anzündest. Und wenn du keine Hausregel hattest, sind die ja immer wieder ausgegangen. Und also wir haben ja dann irgendwann, ich glaube nach 20, 25 Stunden ja dann auch die Hausregel eingeführt, dass sie eben nicht mehr ausgehen. Und selbst dann war es noch grindy. Und dann mit der Story in Kombination, dass du dann oft so Storystränge hast, wo du ja teilweise Stunden nur in diesem Buch geblättert hast, von A nach B, nach C, nach D bis zu Z, teilweise 1,5 Stunden nur gelesen. Du hast jetzt gerade diese Suche nach dem Gral, ist ein gutes Beispiel, aber es gab noch ein, zwei andere Situationen, die hat es ja dann für uns leider gekillt, was wirklich extrem schade ist, weil das Spiel wirklich viele gute Ansätze hatte eigentlich.
Ja, es war dann halt zu wenig Spiel in der Story drin, gefühlt. Man hat dann zu wenig gemacht. Also du kannst ja viel Text und viel erzählen und viel Story machen, aber dann schreib doch nicht ein halbes Buch, sondern lass den Spieler halt auch was erleben. Das war so mein Gedanke, während wir so an manchen Stellen waren. Aber schwer wird es jetzt trotzdem, finde ich. Weil einfache Entscheidung ist das auf keinen Fall.
Pistole auf die Brust, Masbo, wie würdest du dich entscheiden?
Oh, das ist schwer. Es ist unterm Strich ist Tainted Grail halt trotzdem noch ein gutes Spiel, aber ich würde fast mit Maximum Apocalypse gehen.
Okay, ja, ich hätte es jetzt tatsächlich so gesehen, ich hätte auch Maximum Apocalypse genommen, einfach weil ich sage, ich persönlich bin immer froh, gerade weil so in meinem verwandten Bekanntenkreis auch viele nicht viel Spieler sind. Und es da immer gut ist, halt ein paar Gateway-Games auf Lager zu haben. Wir haben eben schon über Pandemic gesprochen, wir haben über Wanted Heroes gesprochen. Bossfight, das wird ja noch irgendwann kommen. Und da, finde ich, kommt Maximum Apocalypse halt mit diesem postapokalyptischen Setting noch einher, was wir so dann halt noch nicht haben. Und daher hätte ich wahrscheinlich auch Maximum Apocalypse gesagt. Ja.
Ich sehe schon, wir enden hier mit Top 5 als Gateway-Games.
Wird spannend.
Ja. Gucken wir mal.
Oh, jetzt wird's einfacher.
Ja, okay. Nächstes Duell, Sleeping Gods gegen Tainted Grail. Und da ist für mich Tainted Grail ganz klar der Gewinner.
Absoluter No-Brainer.
Für mich ist Sleeping Gods so an so vielen Stellen, was auch das Gameplay angeht, so nicht dabei, wo Tainted Grail funktioniert. Beide haben dieses im Buch lesen und teilweise ewig rumblättern und machen. Aber da funktioniert für mich Tainted Grail deutlich besser.
Ja, müssen immer noch dazu sagen, ne? Immer noch unsere subjektive Meinung. Ne? Wir waren einfach kein Fan von dem Kampf in Schlafende Götter. Wir waren kein Fan davon, dass man viele Charaktere parallel spielen musste. Und das hat halt in Tainted Grail wirklich gut funktioniert, dass du halt einen Charakter hattest, mit dem du dich wirklich auch identifiziert hast, der auch narrativ in die Story eingebunden war. Der Kampf war cool und die Story hat in beiden Spielen ja langfristig nicht getragen. Von daher, das ist so das Einzige, wo ich bei Tainted Grail dann sagen würde, okay, da ist es ähnlich wie Sleeping Gods. In allen anderen Bereichen sehe ich es auch tatsächlich stärker.
Ja, sehe ich auch so. Okay, das nächste Duell ist Galaxy Defenders gegen Uprising, Curse of the Last Emperor. Und ja, Galaxy Defenders, das ist jetzt ein Duell, das dir wahrscheinlich wehtut. Galaxy Defenders, haben wir gesagt, cooles Spiel, hat seine absoluten Stärken. Aber Uprising ist für mich die Entdeckung des letzten Jahres, wenn man die Vorzeichen sich anguckt. Das ist ja eigentlich gar nicht unseres, wenn du es mal so auf dem Papier dir anguckst. Du hast viele Würfel, Punktezähler. Du hast relativ unfaires Spiel gegen den Spieler. Es hat eine coole Mechanik, dass du halt gegen zwei Gegner kämpfst, die auch gegeneinander kämpfen, wenn sie sich begegnen. Das finde ich ganz cool, auf jeden Fall. Das hatte ich auch vorher schon als cool gedacht. Aber dann funktioniert das Spiel halt unfassbar gut für mich. Also es ist wirklich unglaublich gut. Und das wird jetzt, wenn Dirk's hört, wird er so ein kleines Tränchen an der Seite runterlaufen haben, Dirk von Nemesis Games, und wird sich denken, ich hab's euch doch gleich gesagt. Aber es ist eines der Spiele, das mich am meisten überrascht hat, wie gut es funktioniert und Spaß macht.
Haben wir ja wirklich auch detailliert drüber gesprochen in der Folge zu Uprising, in dem Interview mit Dirk von Nemesis Games und ja auch sogar in der Folge, die letzte Woche dann rauskam, wo unser Community Voting ja auch Uprising relativ weit oben hatte, weil bei den meisten Anticipated Games für dieses Jahr, da haben wir ja auch nochmal drüber gesprochen. Deswegen, ich glaube, viel brauchen wir über das Spiel nicht mehr sagen. Es ist wirklich ein schwerer Vergleich, weil es natürlich auch, ne, so ein bisschen 4X gegenüber Skirmisher ist schon ein sehr schwerer Vergleich. Ich ahne ja schon, wohin du tendierst, und da gehe ich gerne mit, dass wir hier Uprising gewinnen lassen, das Duell.
Es tut mir aber wirklich leid, weil wie gesagt, Galaxy Defenders ist auch kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Aber für mich ist Uprising einfach dieses Jahr das bessere Spiel gewesen, so über alles gesehen. Interessantes Duell, was uns jetzt erwartet. Under Our Sun gegen Fallout. Boah, also Under Our Sun, klar, haben wir gesagt, sind wir auch als Podcast sozusagen ein bisschen damit verbunden mit dem Spiel insgesamt. Aber Fallout ist halt auch was, womit wir beide sehr verbunden sind, weil wir beide die IP halt wirklich abgöttisch lieben. Ich glaube, ich ein bisschen länger als du. Du dafür zwischendrin mehr als ich. Also ich habe bei Fallout 2 angefangen. Du hast dafür, glaube ich, New Vegas bis zum geht nicht mehr gezockt. Also die IP lieben wir beide. Das Spiel hat das auch gut transportiert. Es war ein bisschen schwieriges Gameplay, weil es nicht so gut lief, als wir gespielt haben und dann unser unser nicht verlieren können gehen durchkam bei mir, aber auch ein bisschen bei dir. Es ist sehr glücksbasiert, wie gut es läuft, finde ich. Also es ist so ein bisschen, und wenn es dann schlecht läuft bei dem einen, dann verdirbt es einem auch so ein bisschen den Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber insgesamt hat es dieses ganze Setting super transportiert und hat echt in dem Setting richtig gut funktioniert, finde ich.
Ja, also wir werden ja auch noch eine eigene Folge zu Fallout The Board Game machen. Das wird kommen, wie du gerade sagst. Ich liebe die IP. Ich warte auf Fallout 5 aktuell. Die Serie auf Amazon läuft ja auch gerade die zweite Staffel, die ehrlicherweise nicht so stark ist. Aber das jetzt mal nur so als Side-Fact.
Ich spare sie mir noch auf.
Ja, um schon mal so ein bisschen mein Urteil zu spoilern. Für mich ist Under Our Sun hier in dem Duell der Gewinner. Kannst ja gerne deine Meinung gleich noch sagen. Warum? Vor allem, weil wenn du das Fallout-Brettspiel einfach von außen erstmal anguckst, ist das ein kompetitives Spiel. Und das habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Und das wird ja erst mit der Erweiterung Atomare Allianzen am Ende des Tages ein Koop-Spiel. Das heißt, du tauschst ja dann Karten aus und erst dadurch wird es dann ein kooperatives Spiel. Und dann bist du halt bei investierten 100 Euro von Base Game und der Atomare Allianzen-Erweiterung. Ich habe noch die Neukalifornien-Erweiterung, die noch ein bisschen mehr Stuff reinbringt. Und da gegenüberstehend halt ein Under Our Sun, was du halt für die Hälfte des Preises kriegst, wo du meiner Meinung nach deutlich mehr Gameplay hast als bei Fallout. Du hast es eben gerade schon angesprochen, du hast extrem viel, eigentlich ist alles random bei Fallout, alles, ausnahmslos, gibt fast nichts, was nicht random ist. Und das muss man sagen, hast du bei Under Our Sun schon ein paar mehr Möglichkeiten. Auch so die Kooperation zwischen den Spielern gefällt mir deutlich besser. Und last but not least, die Länge der Szenarien. Hast du bei Under Our Sun zwischen, straf mich lügen, 45 und 90 Minuten. Ich glaube, das eine hat sogar 2 Stunden gedauert. Und bei Fallout bist du halt bei 3-4 Stunden aufwärts. Und allein deswegen ist für mich halt Under Our Sun hier der Gewinner. Gerne aber deine Meinung.
Ja, Fallout hat vor allem ein Problem, was es nicht exklusiv hat. Aber wie du sagst, es kommt halt aus dem kompetitiven Bereich. Und es haben halt die meisten Spiele oder fast alle Spiele, die auch kooperativ sind. Und das ist ein Thema, das hatten wir mit Dirk in unserer Interviewfolge besprochen, dass du halt dann, wirklich so dieses Momentum hast, dass du halt es so schreiben musst, dass es auch kompetitiv funktioniert. Und dadurch vergibst du halt viele Möglichkeiten, die ein kooperatives Spiel eigentlich bietet. Und das spürst du halt, finde ich, extrem bei Fallout. Weil du hast halt Charaktere, die alles können. Du hast nicht so gut sie unterschiedlich. Du hast Encounter, wo alles passieren kann und auch muss, weil wenn es kompetitiv gespielt wird, muss halt jeder die Chance haben, gewinnen zu können und es darf nicht unfair sein und so Geschichten. Und das ist halt schade und das funktioniert, finde ich, an der Stelle nicht.
Dann bist du bei mir.
Ja, ich gehe mit dir. Andauersan. Nächstes unfaires Duell. Gloomhaven, Pranken des Löwen gegen Fallout. Würde ich auch relativ kurz machen und muss sagen, hier wäre ich bei Gloomhaven.
Absolut. Allein vom Tiefgang her, von den Mechaniken her, allein diese Mechanik bei Gloomhaven, dass du mit diesen obere Aktion der Karte, untere Aktion, dass du da ja schon, gerade am Anfang, wenn du deinen Charakter kennenlernst, bei Pranken des Löwen halt ein bisschen schwieriger, weil du den nicht retirest, wie beim normalen Gloomhaven, dass du dann irgendwann dich neuen Charakter einarbeiten musst, aber da hat Gloomhaven meiner Meinung nach das viel bessere Game Design als bei Fallout. Von daher ist es für mich auch relativ eindeutig, dass hier Gloomhaven, Pranken des Löwen gegen Fallout eindeutig gewinnt.
Vor allem ist das halt genau auf der Ebene, die ich gerade angesprochen habe, funktioniert halt Gloomhaven perfekt. Dass du halt wirklich Charaktere hast, die divers sind, die komplett anders funktionieren, sich gegenseitig teilweise supporten können und so Geschichten, was halt bei Fallout gar nicht vorhanden ist.
Bin ich komplett bei dir.
Als nächstes Duell haben wir Machina Arcana gegen Bossfighters QR. Ja, Machina Arcana, eines von Kais Lieblingen, gegen Bossfighters QR, was auch du besser fandest als ich, muss ich sagen. Ich finde, Bossfighters QR ist kein schlechtes Spiel, hat halt echt seine coolen Mechaniken und seinen Spaß, aber oh, so richtig gekriegt hat es mich dann auch nicht. Und also für mich ist es nicht so geiles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Liegt aber auch wahrscheinlich an diesem allgemeinen Problem, was ich im Boss-Battle-Bereich habe.
Ja, ich glaube, über Bossfighters QR haben wir schon zuhauf gesprochen, sowohl in der sehr langen Folge als auch ja letzte Woche oder vor anderthalb Wochen in der Most Anticipated Games-Folge unserer Community. Das ist ein cooles Gateway-Game. Ich habe es ja mit meiner Frau jetzt auch mal gespielt, das ein oder andere Szenario. Gerade für so Leute, die ne, so tiefergehende Brettspiele noch nicht so kennen, ist das schon ein cooles Gateway-Game. Aber ich bin da bei dir und also für mich hat es absolut keine Aktien gegen Machina Arcana. Für mich ist das ein ganz, ganz klarer Gewinner hier.
Bin ich dabei. Ich denke, jetzt ist ein ganz guter Moment. Wir hatten ja schon im Vorfeld so ein bisschen Bedenken und waren uns nicht ganz sicher, wie lange das alles jetzt dauert und ob wir das wirklich als eine lange Folge dann machen können. Und ich glaube, es zeigt sich gerade, dass wir doch länger dafür brauchen, als wir gehofft haben sozusagen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir an dieser Stelle einen Cut setzen und es in zwei Folgen aufteilen. Was hältst du davon?
Absolut. Du hast ja jetzt gesagt, dass als wir gehofft haben, ich muss sagen, solange es Spaß macht und solange es trägt und die Leute am Ende des Tages unterhält, freue ich mich natürlich, wenn wir da genug Content haben und die Leute auch lang unterhält. Von daher, ja, finde ich es eine gute Idee, dass wir jetzt einfach sagen, wir machen jetzt hier einen Cut nach einer knapp Stunde und 15 Minuten. Und denke ich, die Idee wäre dann, dass wir den zweiten Teil einfach in den nächsten Tagen dann auch einfach ganz normal als zweiten Teil hochladen, oder?
Ja, also es wird auf jeden Fall nichts, wo ihr jetzt irgendwie eine Woche warten müsst. Es wird jetzt alles noch vorm nächsten Montag kommen, würde ich sagen. Also das sollten wir auf keinen Fall machen. Jetzt irgendwie.
Es gibt definitiv die geballte Ladung Koop-Kartell diese Woche.
Ist ja auch die Geburtstagswoche.
Richtig.
Ja, von daher, lasst uns jetzt hier einen Cut machen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, gebt uns Sterne, schreibt ein Review. Wenn ihr mit uns in Austausch treten wollt, kommt auf unseren Discord. Da können wir solche Diskussionen über Spiele und wie wir sie gegen andere Spiele ranken, was wir von Spielen halten, auch gerne zu anderen Spielen, über die wir jetzt keine Folgen gemacht haben oder die wir nicht dieses Jahr gespielt haben, führen. Kai hat deutlich mehr Erfahrung, was Spiele angeht. Aber ich habe auch noch ein paar Spiele gespielt, die nicht hier in diesem Ranking auftauchen, weil wir sie nicht zusammen gespielt haben. Von daher kommt da einfach dazu und da können wir uns drüber unterhalten.
Ja, und dann gebt ruhig schon mal ein bisschen Feedback, wie ihr jetzt das Konzept fandet mit dieser Pub Meeple Challenge. ich, wie gesagt, fand das durchaus unterhaltend, als ich das bei Becky vor ein paar, Jahren, das ist ja schon fast her, gesehen habe. Und kann euch nur ermutigen, das selber auch mal zu machen mit euren Spielen. Ich finde, das ist extrem knifflig. Ihr merkt es ja teilweise an den Diskussionen, die Lars und ich hier haben. Es sind teilweise wirklich extrem schwere Entscheidungen, die man da treffen muss. Und ja, sagt gerne mal, ob ihr das vielleicht schon kennt oder kanntet. Wir werden den Link zu dieser PubMeeple-Challenge auch mal in die Shownotes reinknallen. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich finde es extrem spannend, aber ja, gebt gerne mal Feedback, ob das, sage ich mal, virtuell, wenn ihr unseren Podcast hört, auch so rüberkommt, dass es euch unterhält. Das hoffen wir natürlich. Und wenn nicht, dann war das mal ein Experiment, was wir ausprobiert haben, ist das auch in Ordnung. Ja, kommt da gern zu auf den Discord und tretet mit uns in den Austausch. Und dann, ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch den zweiten Teil auch anhört, der jetzt in den nächsten Tagen rauskommt. Und ja, wir hoffen, dass ihr dann damit wieder mit am Start seid und sagen bis dahin, ciao.